ARD.
Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Sollen Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen in den Palästinensergebieten im Nahen Osten zum Einsatz kommen? Das fordert jedenfalls die Arabische Liga. Vertreter aus Israel müssen heute vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zum Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens aussagen. Südafrika will durchsetzen, dass sich die israelische Armee sofort aus dem Gebiet zurückziehen muss. Und unser Ukraine-Korrespondent hat ein Kraftwerk besucht, das bei russischen Luftangriffen zerstört wurde. Eine Reportage über die schwierige Stromversorgung in der Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 17. Mai um 7 Uhr. Die Arabische Liga fordert eine Friedensmission der Vereinten Nationen in den Palästinensergebieten. Auf einem Gipfel in Bahrain sprach sich die Organisation außerdem für eine internationale Friedenskonferenz aus, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Thilo Spanhill berichtet.
Auch wenn es noch andere drängende Krisen in der Region gibt, der Krieg im Gazastreifen war beim diesjährigen Treffen der Arabischen Liga in Bahrain das bestimmende Thema. Gleich zu Beginn der Abschlusskundgebung in der Hauptstadt Manama erklärte der Generalsekretär der Liga, Ahmoud Abu El-Raid, unser Treffen findet in außergewöhnlichen Zeiten statt. Die israelische Aggression gegen Palästinenser in Gaza mit all der Gewalt und Brutalität stellt einen historischen Tiefpunkt dar. Die arabischen Völker werden diese blinde Gewalt der israelischen Besatzung gegen Frauen und Kinder nicht vergessen. Auch wenn die 22 Mitglieder der Arabischen Liga sich oft in vielem uneinig sind, darin, dass der Krieg im Gazastreifen umgehend beendet werden muss, waren sie einer Meinung. Außerdem forderten sie, mehr humanitäre Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bringen, der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Es scheint der internationale Wille zu fehlen, diesen Krieg und die Besatzung zu beenden. Man muss die Wurzeln des Konflikts angehen und sich ernsthaft um eine Zwei-Staaten-Lösung bemühen. Allerdings sehen wir, wie sich Israel seiner Verantwortung entzieht und die Verhandlungen über einen Waffenstillstand immer wieder scheitern lässt. Die Kritik an Israel und speziell der Militäroffensive in Rafah war auf dem diesjährigen Gipfeltreffen sehr präsent. Der Einzige, der leise Kritik an der Hamas äußerte, war Mahmoud Abbas. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland vertritt die Anliegen der Palästinenser und Palästinenserinnen in der Arabischen Liga. Die militärische Operation der Hamas am 7. Oktober war eine einseitige Entscheidung der Hamas. So sagte es Abbas in seiner Abschlussrede und meint damit, dass die von ihm geführte Autonomiebehörde im Westjordanland nichts mit dem Terrorangriff auf Israel, bei dem am 7. Oktober rund 1200 Menschen starben, zu tun hatte. Doch die leise Hamas-Kritik von Abbas wird schon kurz darauf zum Vorwurf an Israel. Der 7. Oktober hat Israel einen Vorwand geliefert, den Gazastreifen anzugreifen und mit dem Töten, der Zerstörung und der Vertreibung fortzufahren. Konkrete Maßnahmen oder Sanktionen wurden auf dem 33. Gipfeltreffen der Arabischen Liga nicht beschlossen. In der Abschlusserklärung forderten die Mitglieder neben einem unabhängigen Palästinenserstaat auch eine internationale Friedenskonferenz, um den Gazakrieg so schnell wie möglich zu beenden.
Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag muss sich Israel heute für seinen umstrittenen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens rechtfertigen. Das höchste UN-Gericht verhandelt seit gestern über einen Antrag aus Südafrika. Die dortige Regierung hat den IGH aufgefordert, einen sofortigen Rückzug Israels aus Rafah anzuordnen. Die Lage in dem palästinensischen Gebiet habe eine neue furchtbare Phase erreicht, sagte der südafrikanische Botschafter in den Niederlanden Madonsela vor dem Internationalen Gerichtshof. Das israelische Außenministerium hat gestern Abend eine Mitteilung veröffentlicht. Es wirft Südafrika vor, die Realität zu verzerren und dem Gericht voreingenommene und falsche Anschuldigungen zu präsentieren. Spanien hat einem Schiff, das Waffen für Israel geladen hatte, die Erlaubnis verweigert, in einem spanischen Hafen anzulegen. Außenminister Albares sagte, das Verbot gelte für alle Schiffe, die Waffen nach Israel transportierten. Der Nahe Osten brauche nicht mehr Waffen, sondern mehr Frieden. Spanien hat seine Waffenverkäufe in Israel ausgesetzt und gehört in Europa zu den schärfsten Kritikern am israelischen Vorgehen im Gazastreifen. Die spanische Regierung hat sich außerdem für eine Anerkennung eines Palästinenserstaates ausgesprochen und versucht, auch andere europäische Staaten dafür zu gewinnen. Heute tagt auf Antrag der USA der UN-Sicherheitsrat wieder zum Gazakrieg. An der Sitzung nehmen diesmal auch Angehörige der Hamas-Geiseln teil, unter ihnen Gili Roman, der extra für die Sitzung des UN-Sicherheitsrats nach New York gereist ist.
Today we are marking the 40th birthday.
Heute ist der 30. Geburtstag von Carmel Gat, meiner Angehörigen, die seit 223 Tagen als Geisel in Gaza festgehalten wird. Gili Roman ist nach New York gekommen, um vor dem UN-Sicherheitsrat an seine verschleppte Schwägerin zu erinnern. Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und entschlossenem Blick erzählt der Israeli, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wie der Hamas-Terror am 7. Oktober seine Familie im Kibbutz Beri traf, wie sie seine Schwester Yaden mit ihrer 3-jährigen Tochter und auch ihren Mann mitnahmen, wie sie dessen Mutter erschossen, wie sie quälten, massakrierten. Und Gili Roman schmerzt auch, wie schnell die Weltgemeinschaft diese Gräueltaten hingenommen hat. Es gibt keine Resolutionen oder Taten dieses Hauses, um die Geiseln schneller zu befreien. Keine Resolution, in der die Hamas klar für die Terrorakte verantwortlich gemacht und verurteilt wird. Doch zumindest höre der Sicherheitsrat in dieser informellen Sitzung den Angehörigen erstmals zu. Frauen wie Eilet Samerano, die seit dem 7. Oktober um ihren verschleppten Sohn Jonathan bangt.
Do you know where he is? Bring my son home.
Oder Shoshan Haran, deren Schwiegersohn zu den 133 Geiseln gehört, die ihre Kidnapper mutmaßlich weiter im Gazastreifen festhalten.
My son-in-law, Tal Shoham.
Ohne dass die Weltgemeinschaft sie klar dafür verurteile, was sie getan haben oder gerade tun, weil es einfacher sei, den Hamas-Terror als logische Folge von Israels Tun zu erklären, sagt Roman dem ARD-Studio New York am Rande der Sitzung. Er warnt. Wenn Geiselnahmen akzeptiert werden als Instrument, um die Weltordnung zu sabotieren und politische Ziele zu erreichen, warum sollte es dann nicht auch in anderer Form in anderen Ländern eingesetzt werden? Hunderte Male habe der Aktivist die Geschichte seiner Schwester und ihrer Familie schon erzählt. Ich denke, jedes Mal, wenn ich sie erzähle, fokussiere ich mich innerlich auf etwas anderes. Diesmal ist es seine inzwischen 4 Jahre alte Nichte Geffen, für die es normal geworden ist, dass sich ihre Puppen beim Spielen gelegentlich unterm Bett verstecken, wenn die bösen Männer kommen, oder dass sie nach ihrer Mutter suchen. So wie Geffen. Ihre Mutter trug sie auf dem Arm, als sie und ihr Mann von der Rampe des Hamas-Transporters flohen. Und Yaden hatte diese Wahl zwischen Leben und Tod. Dazwischen mit ihrer Tochter zusammenzubleiben oder das Kind ihrem Mann auf den Arm zu geben, damit er schneller mit Geffen wegrennen konnte. Yaden gehörte nach 54 Tagen isolierter Geiselhaft zu einer Gruppe Freigelassener im vergangenen November. Sie ist wieder vereint mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Mann, doch von ihrer Schwägerin Carmel fehlt jede Spur.
We have no clue where she is.
Sein ganzes Erwachsenenleben lang hat sich der Erzieher für Frieden in der Region engagiert. Gemeinsam mit Juden, Muslimen, Christen, Israelis und Palästinenser. Gili Roman sagt, natürlich sehe er nicht weg vom Leid der Zivilisten im Gazastreifen, es treffe ihn. Doch gerade um Menschenleben im Gazastreifen zu retten, brauche es klare Signale, um das Vertrauen der Menschen in Israel wieder zu gewinnen. Und das hänge daran, dass die Geiseln zurück nach Hause kommen.
You have to condemn it.
Wir müssen das verurteilen. Wir müssen für ihre Freilassung kämpfen, ungeachtet dessen, was wir sonst denken. Jede andere wichtige Diskussion über den Gaza-Konflikt darf damit nicht über Kreuz liegen, dass wir uns stark gegen Geiselnahmen einsetzen.
That you have to stand strong against hostage-taking.
Antje Passenheim berichtete aus New York. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Dort ist Strom Mangelware. Der nationale Energiebetreiber Ukrenergo hat angekündigt, zu bestimmten Zeiten wieder kontrolliert den Strom abzuschalten. Grund dafür sind die wiederholten Angriffe Russlands auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Unser Korrespondent Marc Dugge konnte sich in der Ukraine ein zerstörtes Wärmekraftwerk anschauen.
Bitte bewegen Sie sich auf dem Gelände nur in Begleitung. Fotos oder Videos sind nur nach Absprache erlaubt, sagt der Mann vom privaten ukrainischen Energiebetreiber DETEK. Seinen Namen hält er geheim. Geheim bleiben muss auch der Ort, an dem wir uns befinden. Der Feind soll keine kriegswichtigen Informationen bekommen. Auch wenn dieses Wärmekraftwerk nach dem Angriff keinen Strom mehr liefert. Wir ziehen uns die Schutzkleidung an und laufen zum Kraftwerk. Ein riesiger Koloss, mehrere hundert Meter lang. Die Mauern sind teils zerstört, das Dach eingestürzt, die Fensterscheiben zersplittert. Auf dem Boden vor dem Kraftwerk liegen die metallenen Überreste einer russischen Rakete. Ein neues Modell, murmelt einer. Es waren gleich mehrere, die hier eingeschlagen sind und das Kraftwerk verwüstet haben. Einer der Mitarbeiter ist immer noch fassungslos. Was soll ich sagen? Ich verstehe nicht, warum sie das tun. Es geht nicht in meinen Kopf hinein. Es sind unsere Nachbarn. Sie haben alles, was sie für ein gutes Leben brauchen. Warum beschießen sie uns? Ich verstehe es nicht. Die Logik hinter den Angriffen auf die Kraftwerke ist klar. Sie sollen die Menschen zermürben, die Industrie und damit das Land schwächen. Es gibt kein Kohle- oder Gaskraftwerk in der Ukraine, das noch nicht getroffen wurde. Manche wurden nur teilweise beschädigt, andere komplett zerstört. Dieses hier hat es übel getroffen. Wir gehen in die Halle. Es riecht nach verbranntem Metall. Auf einem alten Generator prangt noch der Stern. Die Anlage stammt noch aus Sowjetzeiten. Arbeiter sind damit beschäftigt, den Schutt aus Stahl und Beton fortzuschaffen. Maxim ist einer von ihnen. Im Moment helfen wir, die Trümmer aufzuräumen. Wir schaffen Ordnung und sitzen nicht untätig herum. Wir werden so lange kommen, bis das Kraftwerk wieder arbeitet. Denn wenn es keinen Strom gibt, ist das schlimm für alle. Maxim kommt aus einem Ort in der umkämpften Region Donetsk. Schon dort hat er bei einem Wärmekraftwerk von DETEK gearbeitet, bis es zerstört wurde. Natürlich haben wir Angst. Du gehst zur Arbeit und weißt nicht, ob du nach Hause kommst. Bei meinem letzten Arbeitsort kamen wir einmal schon unter Artilleriebeschuss, als wir gerade die Pforte passiert hatten. Gut, dass wir schnell reagiert haben und zum Luftschutzbunker gerannt sind. Es gibt Angst, aber wir haben den Job selbst gewählt. Niemand zwingt uns ja dazu. Er hofft, dass aus Westeuropa schnell Ersatzteile kommen. Und doch wird es Monate, vielleicht Jahre brauchen, das hier wieder aufzubauen. Freilich nur, wenn das Kraftwerk zwischendurch nicht wieder zerstört wird. Allein im April wurden 4 Wärmekraftwerke von DETEK bombardiert. 80% der Energieinfrastruktur des Unternehmens sind zerstört. Je länger die Angriffe anhalten, desto schwieriger wird die Stromversorgung der Ukraine insgesamt. Einer der Mitarbeiter zieht einen Vergleich mit dem Internet. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Router und 100 Menschen haben sich mit ihm verbunden. In der Theorie sollten alle 100 Mbit Geschwindigkeit haben. Und wenn es 100 Leute sind, funktioniert das auch. Aber wenn es 200 oder 1000 sind, dann lahmt das Internet. Genauso ist es mit der Energie. Weniger Strom und mehr Verbraucher, irgendwann bricht es zusammen. Dann heulen wieder die Sirenen. Luftalarm. Hier in der Gegend gibt es ihn mehrmals am Tag. Alle müssen jetzt runter in den Schutzraum. Ein Wärmekraftwerk ist in der Ukraine dieser Tage ein gefährlicher Ort.
Eine Reportage von Marc Dugge. Die vergangene Nacht begann für die östlichen Gebiete der Ukraine wieder mit Luftalarm. Der Luftwaffe zufolge flogen mehrere Schwärme russischer Kampfdrohnen Angriffe. In der Millionenstadt Kharkiv waren nach Medienberichten Explosionen zu hören. Die verstärkten russischen Angriffe auf Kharkivs Umgebung hatten vergangene Woche begonnen. Relativ schnell besetzten russische Soldaten mehrere Dörfer an der Grenze. Wie an anderen Frontabschnitten gehe die russische Armee auch bei Kharkiv ohne Rücksicht auf hohe eigene Verluste vor, teilte der Generalstab in Kiew mit. Der NATO-Oberbefehlshaber in Europa, Kavoli, rechnet aber nicht mit einem strategischen Durchbruch der russischen Armee bei Kharkiv. Nach einem Treffen des NATO-Militärausschusses in Brüssel zeigte er sich zuversichtlich, dass die Ukraine die Linie halten wird. Die Russen hätten für einen Durchbruch nicht genug Streitkräfte. Auch die Ukraine versucht mit Mobilisierungskampagnen ihre Truppen aufzustocken. Zuletzt hatte das Parlament in Kiew entschieden, dass künftig auch Strafgefangene in die Armee aufgenommen werden und Ukrainer im wehrfähigen Alter, die sich im Ausland aufhalten, bekommen seit einigen Wochen keine Reisepässe mehr. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Pegel hat Verständnis für die militärische Mobilisierungskampagne der Ukraine gezeigt. Deutschland würde im Kriegsfall wohl ähnlich handeln, sagte der SPD-Politiker NDR Info. Dennoch müssten ukrainische Männer im wehrdienstfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren jetzt nicht befürchten, Deutschland verlassen zu müssen.
Wer Schutz vor dem Kriegsgeschehen sucht und im Rahmen dieser, ich sag mal, Massenfluchtrichtlinie der Europäischen Union sich bewegt, der hat bei uns einen Anspruch. Wenn man da ran wollte, müsste man, soweit ich es übersehe, sowohl europarechtlich ran, als auch dann hinterher im Bundesrecht, aber vor allen Dingen zunächst europäisch. Und ich habe den Eindruck, dass auch unsere Nachbarländer, Polen zum Beispiel ist ja ebenfalls ein sehr großes Aufnahmeland, diese Diskussion so nicht führen. Und deswegen kann ich mir auch europäisch keine Änderung vorstellen. Diejenigen, die aus der Ukraine zu uns kommen, haben einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel, den haben sie auch bekommen. Wir werden in Deutschland auf jeden Fall nicht die Möglichkeiten haben, die Wehrpflicht anderer Länder durchzusetzen, sondern wir gehen mit unseren europäischen und deutschen Regeln um und die heißen, diejenigen haben, solange der Krieg dort andauert und solange die Beschlüsse der EU das hergeben, einen entsprechenden Aufenthaltsanspruch.
Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Pegel auf NDR Info. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.